zur Seite haben, dem sie vertrauen können. Einen Palliativarzt, der dem Sterbenden die Schmerzen nimmt. Umso monströser der Fall eines Arztes in Berlin, der vor Gericht kommt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB bestätigt. Der Arzt soll 15 Menschen ermordet haben. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner vor, aus Heimtücke und niederen Beweggründen gehandelt zu haben. Alle Mordfälle hätten sich in Berlin zugetragen. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme wurde ihm zunächst vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu habe er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht, so der Vorwurf. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner hat für einen Pflegedienst gearbeitet. Ausgelöst wurden die Ermittlungen gegen ihn durch Brände, die der 40-Jährige gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu vertuschen.
In Seelow wird heute an die Schlacht auf den Seelower Höhen vor 80 Jahren erinnert. Geplant sind Kranzniederlegungen sowie stilles Gedenken. Der Landkreis Märkisch-Oderland geht davon aus, dass auch der russische Botschafter daran teilnimmt. Im Vorfeld hatte das Auswärtige Amt davor gewarnt, dass Russland die Veranstaltung instrumentalisieren könnte. Tilman Büttenbender, RBB 24.
In der sogenannten Handlungsempfehlung wird vorgeschlagen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seelow, Schönbrunn, wies das zurück. Man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seiner Landsleute zu gedenken, sagte sie im RBB 24 Inforadio. Ähnlich hatte sich zuvor CDU-Vizelandrat Hanke geäußert. Es handle sich um ein stilles Gedenken, auch um eine politische Vereinnahmung zu vermeiden, sagte er dem RBB.
Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Landes-, Bundes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet seien. Ein Beispiel ist die A100-Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einer Asylbewerberunterkunft in Potsdam hat das Landgericht die Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Frau muss unter anderem wegen Totschlags für 12 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Das Gericht folge damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Bewohnerin der Unterkunft hatte im Mai vorigen Jahres auf einen Wachmann eingestochen, nachdem sie mit ihm in einen Streit geraten war. Das Opfer starb im Krankenhaus. Die Frau selbst hat die Tat immer bestritten. Die US-Regierung plant Berichten zufolge, die Mittel für das eigene Außenministerium um knapp die Hälfte zu kürzen. Von den Folgen wäre auch Deutschland betroffen, wie es heißt. So stehen etwa die US-Konsulate in Düsseldorf und Leipzig auf der Streichliste. Die US-Sparpläne könnten insgesamt schwerwiegende Auswirkungen auf die internationale Zusammenarbeit haben. Konstanze Kieser.
Das könnte zu großen Einschnitten führen bei internationalen Organisationen wie der UN oder der NATO. Die New York Times und die Washington Post berufen sich auf interne Dokumente der Trump-Regierung. Demnach sei für das Außenministerium im nächsten Jahr nur noch ein Budget von 28 Milliarden Dollar vorgesehen. Bislang sind es mehr als 54 Milliarden Dollar.
Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt heute darüber, ob Flüchtlinge ins EU-Land Griechenland abgeschoben werden können. In dem Verfahren geht es um einen Mann aus dem Gazastreifen und einen anderen aus Somalia. Ihnen wurde bereits in Griechenland Schutz nach internationalem Recht gewährt. Beide reisten nach Deutschland weiter und beantragten hier Asyl. Die Anträge wurden abgelehnt. Dagegen hatten die Männer vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof geklagt, ohne Erfolg. Das Gericht erklärte, das griechische Asylsystem sei zwar defizitär, den beiden Männern drohe dort aber keine unangemessene Behandlung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit haben wir in Berlin-Buch 16 Grad und in Wannsee 13, in Brandenburg-Havel 13 und in Rüdersdorf 17 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken. Die höchsten Werte morgen 19 bis 28 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die Pendlerpauschale soll erhöht werden. Darauf haben sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. 38 Cent soll es geben ab dem ersten Kilometer Pendeln mit dem Auto. Ist das sinnvoll? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Unser Hauptstadtkorrespondent Daniel Pokraka hat nachgefragt.
Als Union und SPD vor einer Woche ihren Koalitionsvertrag vorstellten, da sagte CSU-Chef Söder das Gegenteil von dem, was er meinte.
Die Pendlerpauschale wird gesenkt.
Nein, steigen soll sie natürlich, um Pendler zu entlasten. Zum 1. Januar nächsten Jahres wollen Union und SPD die Entfernungspauschale erhöhen. Von 30 auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer des Arbeitswegs. Zurzeit gibt es 38 Cent erst ab dem 21. Kilometer. Dazu ein Beispiel. Wer 30 Kilometer von seiner Arbeitsstätte entfernt wohnt und an 220 Tagen zur Arbeit fährt, der kann für dieses Jahr gut 2.150 Euro von der Steuer absetzen. Steigt die Pendlerpauschale wie geplant, sind es im nächsten Jahr 350 Euro mehr. Was die Betroffenen freut, sehen Umwelt- und Klimaschützer kritisch.
Durch das Pendeln zur Arbeit im Berufsverkehr werden jährlich rund 137 Milliarden Fahrzeugkilometer zurückgelegt mit dem Pkw. Und diese Strecken führen natürlich zu hohen Treibhausgasemissionen in Höhe von ca. 30 Millionen Tonnen jährlich.
Sagt Christine Kornherr, Expertin für umweltschädliche Subventionen beim Umweltbundesamt. Sie und andere Kritiker sehen in der Pendlerpauschale einen steuerlichen Anreiz für klimaschädliches Verhalten, weil Pendler in der Mehrzahl mit dem Auto zur Arbeit fahren und nicht mit Bus oder Bahn. Ganz anders blickt der Deutsche Landkreistag auf die Pendlerpauschale. Dort ist Matthias Wohltmann für das Thema zuständig und weist darauf hin, dass der Staat Steuerzahler nach Leistungsfähigkeit besteuert.
Und das bedingt, dass beruflich bedingte Kosten abgesetzt werden. Das betrifft die doppelte Haushaltsführung, das betrifft Arbeitszimmer, das betrifft Berufsbekleidung und das betrifft eben halt auch die Wegstrecke zur Arbeitsstätte.
Also die Pendlerpauschale als Instrument der Steuergerechtigkeit. Das wiederum sehen Kritiker wie Christine Kornherr vom Umweltbundesamt komplett anders. Die Pendlerpauschale sei verteilungspolitisch ungerecht.
Also von ihr profitieren einkommensstarke Arbeitnehmende viel häufiger und stärker als einkommensschwache.
Unter anderem, weil Menschen mit sehr niedrigem Einkommen so wenig Steuern zahlen, dass sie gar nichts absetzen können. Ungerecht finden es Kritiker außerdem, dass Menschen mit hohen Mieten in teuren Ballungsräumen keine staatliche Unterstützung bekommen und über die Pendlerpauschale indirekt eine Entlastung für die mitfinanzieren, die auf dem Land günstiger wohnen. Mit diesem Argument wiederum kann der Landkreistag nichts anfangen.
Was ist denn die Konsequenz? Möchte man, dass alle Berufstätigen in der Stadt wohnen und arbeiten? Wenn man das wollte, würden sich hier beispielsweise in Berlin die Wohnungsprobleme massiv erhöhen.
Ist die Pendlerpauschale also ein gerechtes Gebot der Vernunft oder ungerecht und klimaschädlich? Eine vertiefte Diskussion darüber dürfte in der zweiten Jahreshälfte anstehen, je näher die von Union und SPD geplante Entlastung für Pendler rückt. Umso lauter, wenn sich herausstellt, welche anderen Gruppen nicht entlastet werden.
Das war unser Hauptstadtkorrespondent Daniel Pokraka zu der Frage, was die Erhöhung der Pendlerpauschale, die von Union und SPD vorgesehen wird, bedeuten könnte für Mensch und Umwelt. Bei all den globalen Verwerfungen dieser Zeit ist diese Nachricht eine besonders gute. Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, haben sich auf ein Pandemieabkommen verständigt, nach jahrelangen Diskussionen, ausgelöst durch die Covid-Pandemie. Katrin Hondl vom Sitz der WHO in Genf mit den Details.
Bis der Durchbruch erreicht war, gingen die Verhandlungen noch einmal bis tief in die Nacht. Die Mitgliedsländer haben heute in Genf Geschichte geschrieben, kommentierte WHO-Generaldirektor Tedros die Einigung am frühen Morgen. Sie haben gezeigt, so Tedros, dass Länder in unserer gespaltenen Welt immer noch zusammenarbeiten können, um eine gemeinsame Antwort auf gemeinsame Bedrohungen zu finden. Mit dem Pandemievertrag soll Chaos wie bei Corona künftig verhindert und eine weltweit gerechte Verteilung von Schutzmaterial und Medikamenten sichergestellt werden. Für die Einigung waren viele Kompromisse nötig. nötig. Bis zum Schluss war vor allem der sogenannte Technologietransfer umstritten, also inwieweit die Pharmaindustrie ihr Know-how zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen auch mit ärmeren Ländern teilen soll. Einzelheiten dazu sollen in einem Anhang des Vertrags geregelt werden, der noch ausgehandelt werden muss. Das Pandemieabkommen soll im Mai beim Jahrestreffen der 194 WHO-Mitgliedsländer verabschiedet werden. Der Vertrag gilt dann aber nur in den Ländern, die ihn auch ratifizieren. Pandemiemaßnahmen wie Lockdowns oder Impfungen kann die WHO auch künftig nicht anordnen.
Das also Informationen zum Pandemieabkommen, auf das sich die Mitgliedstaaten der WHO geeinigt haben. Die Bäume blühen, die Sonne scheint und auf den Straßen, in den Parks sieht man sie wieder vermehrt, die Läuferinnen und Läufer. Ausdauersport wie das Joggen tut dem Körper gut, das ist bekannt. Es hilft dabei, fit zu bleiben, diversen Herzerkrankungen vorzubeugen und Stress abzubauen. Aber Sport kann auch bei Angst und Angsterkrankungen helfen. Wissenschaftsredakteurin Sarah Imminghaus mit Informationen dazu.
Die Deadline kommt näher, der Puls geht hoch, die Atmung wird schneller, wir empfinden Stress. Das kennen nicht nur Menschen mit diagnostizierten Angst- oder Panikerkrankungen. Stressige Phasen können auch auf gesunde Menschen bedrohlich wirken. Das sei weniger stark ausgeprägt bei Menschen, die sich viel bewegen, sagt Andreas Ströhle, Psychiater an der Berliner Charité. Denn eine solche körperliche Reaktion ist ihnen bereits aus einem anderen Kontext bekannt.
Menschen lernen Symptome anders zu interpretieren. Es wird nicht die Erinnerung daran abgerufen, dass ein Bekannter kürzlich einem Herzinfarkt verstorben ist, sondern es wird die Erinnerung abgerufen, dass ich in der Vergangenheit häufig schon die Erfahrung gemacht habe, ja, wenn ich Treppen hochgehe, steigt mein Puls, oder wenn ich Sport mache, steigt mein Puls. Aber das ist ganz normal und nicht bedrohlich und nicht gefährlich.
Sportler und Sportlerinnen erleben es schließlich regelmäßig, dass ihr Herz rast, dass sie schwitzen, dass sie außer Atem sind. Symptome, die auch während einer Panikattacke oder in starken Stresssituationen auftreten. Sportliche Menschen lernen aber, dass diese Empfindungen ungefährlich sind. So kann Sport dabei helfen, Panik, Angst und Stress zu mindern. Unterstützt werde dieser Mechanismus durch andere biologische Prozesse, vermuten Forschende, nämlich durch die Ausschüttung mehrerer Stoffe. Einer von ihnen ist der sogenannte Wachstumsfaktor BDNF. Wenn wir Sport machen, bildet unser Gehirn BDNF. Das Protein spielt eine Rolle bei der Festigung von Erinnerungen, assoziativem Lernen und Neuroplastizität. Das bedeutet, dass unser Gehirn veränderlich ist und zum Beispiel neue Verhaltensweisen lernen kann. Und genau diese Neuroplastizität ist wichtig für eine gesunde Psyche, so Psychiater Andreas Ströhle.
Wir gehen schon davon aus, dass neuroplastische Veränderungen im Rahmen der Entstehung, aber auch der Behandlung von psychischen Erkrankungen relevant sind. Und dass bei psychischen Erkrankungen Änderungen von Verhalten und von Gedanken und von Emotionen ganz relevant ist. Und im Gehirn passiert das, indem Gehirnzellen vermehrt aktiv werden, und da spielen halt Nervenwachstumsfaktoren eine ganz, ganz wichtige Rolle.
BDNF ist bei Menschen mit Angsterkrankungen niedriger als bei gesunden Menschen. Neue Verhaltensweisen zu lernen fällt ihnen schwerer. Wird dieses Protein durch Sport dann allerdings vermehrt freigesetzt, dann wird das Gehirn auch wieder plastischer, veränderlicher. Und neue Verhaltensweisen können erlernt werden. Sport kann also dabei helfen, Situationen richtig einzuschätzen. Zum Beispiel, dass das Mailpostfach oder die volle U-Bahn keine Bedrohung sind. Außerdem deuten Studienergebnisse darauf hin, dass Sport dafür sorgt, dass die Ausschüttung der Hormone bei einer Stressreaktion reduziert wird. Der Berliner Sportpsychiater Ströhle erzählt von einer Studie, die er bei Menschen mit Zahnarztphobie durchgeführt hat.
Wo wir gezeigt haben, dass Menschen, die eine Zahnarztphobie haben und wenn die dann eine Zahnarztbehandlung bekommen, es zu einem starken Cortisolanstieg kommt. Und dieser Cortisolanstieg wird abgemildert, wenn die Leute vorher eine moderate körperliche Aktivität machen.
Die körperliche Aktivität hat hier also dazu geführt, dass das Stresshormonsystem der AngstpatientInnen beim Zahnarzt weniger aktiviert wird als bei Menschen, die vorher keinen Sport gemacht haben. Mehr Bewegung kann also dazu beitragen, dass zum Beispiel der nächste Arztbesuch oder die nächste Deadline etwas weniger bedrohlich wirken.
Das war Wissenschaftsredakteurin Sarah Imminghaus darüber, wie Sport gegen Stress und Angst helfen kann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Jubiläen müssen bekanntlich gefeiert werden. Und das macht der RBB zusammen mit seinen Hörern und seinen Fernsehzuschauerinnen. Übernächsten Sonntag wird auf der Glienicker Brücke zum 20. Mal der RBB-Drittelmarathon gestartet. Sie können mitlaufen, allein oder aber in einer unserer beiden Staffeln. Aus unserer Sportredaktion dazu Thomas Hollmann.
14 Läufer und Läuferinnen aus Berlin gegen 14 aus Brandenburg. Das ist die Ausgangslage. Und sie können mitlaufen und entweder Nadine Heidenreich oder aber Uri Sahavi unterstützen.
Ich glaube, dass solche Staffeln, solche Läufe im Kopf entschieden werden. Das ist alles so eine Mentalitätssache. Und wir Berliner als Großstädter, Hauptstädter sind so stressresistent wegen dieses ganzen Kuddelmuddels, was hier sowieso schon immer abgeht. Da kann gar nichts schief gehen, auch bei so einem Lauf, vor allem im direkten Duell.
Mit mir?
Mit dir und mit den BrandenburgerInnen.
Also ich hoffe ja auch, dass das so im Kopf entschieden wird, weil so auf meine Schnelligkeit würde ich mich jetzt nicht verlassen. Noch nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich könnte auch mit einem Unentschieden. Gibt's sowas?
Ja, siehst du, und das ist nicht das richtige Mindgame. Deshalb verliert ihr das
nicht. Nee, wir werden das auf gar keinen Fall verlieren. Jetzt erst recht nicht.
An landsmannschaftlicher Motivation mangelt es offensichtlich nicht beim Berlin-Reporter und bei der Brandenburger Moderatorin. Und das soll auch für die fleißig trainierenden Kollegen und Kolleginnen gelten, die jeweils einen Kilometer unter die Füße nehmen. Stellt sich die Frage, wer hat den besseren Kapitän? Brandenburg oder doch Berlin mit Uri Sahavi?
Ich glaube, dass ich so eine Motivationsqualität mitbringe. Also auch meine Teammitglieder bei der Ehre zu packen, weil es ja nicht nur um den Lauf geht. Das geht hier um jahrelangen Stolz, den man dann mit sich herumtragen kann.
Nämlich Brandenburg geschlagen zu haben. Was Nadine Heidenreich Schmerzen, aber nicht die gute Laune verderben würde.
Ich hoffe ja, dass wir gewinnen. Aber wenn wir nicht gewinnen, sind wir auf jeden Fall das Team mit der besten Laune. Dafür werde ich sorgen.
Und im Zweifel siegt der Spaß, der gemeinsame, wissen auch die anderen Mitläufer.
Ich bin Tim Koschwitz aus Guten Morgen Berlin von RBB 88.8.
Ich bin Sascha Hingst aus der RBB 24 Abendschau.
Ich bin Katharina Zanner von Antenne Brandenburg.
Wir feiern in diesem Jahr das Jubiläum einer richtig guten Idee.
Eine Idee, die bewegt.
Der RBB-Lauf startet zum 20. Mal.
Start und Ziel auf der Glienicker Brücke.
Viel schöner geht's nicht.
Und für alle, die nicht selbst laufen,
machen wir vom RBB Programm für die ganze Familie auf der Glienicker Brücke.
Ich hoffe, wir sehen uns beim 20. RBB-Lauf am 27. April.
Tja, und wie gesagt, sollten Sie mitlaufen wollen in einer unserer beiden RBB-Staffeln, dann schreiben Sie uns eine Mail an laufstaffel@rbb-online.de. Wenn Sie lieber allein oder die ganze Strecke laufen und die ganze Strecke laufen wollen, anmelden kann man sich noch bis zum 20. April unter www.rbb-lauf.de.
Werbung. Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Das hört sich gut an.
Was?
All die unsichtbaren Top-Hörgeräte aus der Fernsehwerbung gibt es auch in den 50 Hörpartner-Filialen, inklusive unserer geballten Kompetenz. Denn selbst das beste Hörgerät muss in jeglicher Hinsicht individuell an Ihr Hörvermögen angepasst und gewartet werden. Also lieber gleich zu Hörpartner. Denn Hören kommt von Können.
Hörpartner. Dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt. Und eine Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Brieselang und Falkensee liegen Spanngurte auf der Fahrbahn. A9 Berlin-Leipzig zwischen Niemek und Kleinmarzehns Behinderungen wegen eines defekten Fahrzeugs. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an der Baustelle, dort 20 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenabrissarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Stau ab Schmargendorf, 10 Minuten dauert's länger. Alt-Glienicke am Seegraben in Höhe A117 Dreieck Treptow ist stadtauswärts nur eine Spur frei. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung gibt's nur eine freie Spur. Und Schienenersatzverkehr haben wir bei der S-Bahn für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz, für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Ransdorf, für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord und für die Ringbahnen zwischen Hahnsee und Westend. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
Es ist 10.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Irina Grabowski. Guten Tag. Sterbenskranke Menschen, die noch in der eigenen Wohnung leben und dort auch bis zum Schluss bleiben wollen, sind froh, wenn sie einen guten Palliativarzt an der Seite haben. Der Fall eines Berliner Arztes aber hat für Entsetzen gesorgt. Ein Fall für die Justiz. Die Nachricht mit Anke Arndt. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB heute Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. Auf den Seeloer Höhen wird heute an die Gefechte kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert. Am Ehrenmal sind eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken geplant. Traditionell nimmt daran auch der russische Botschafter in Deutschland teil. Eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes hat empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Weißrussland einzuladen. Das haben örtliche Politiker kritisiert. Die SPD-Landtagsabgeordnete Schönbrunn sagte im rbb24-Inforadio, grundsätzlich könne sie die Sorge des Auswärtigen Amtes nachvollziehen.
Ich bin da aber ganz auf der Seite meines stellvertretenden Landrats, Herrn Hanke, sowie der Stadt Seelow. Ich finde es unsinnig, den höchsten Vertreter eines Landes auszuschließen, um hier seiner Landsleute zu gedenken. Natürlich kann man alles instrumentalisieren, aber uns sollte es doch heute vor allen Dingen darum gehen, der Toten zu gedenken.
Sina Schönbrunn, SPD, Landtagsabgeordnete für den Kreis Märkisch-Oderland. Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport und Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzt. Demnach müssen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet sind. Ein Beispiel ist die A100 Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einer Asylbewerberunterkunft in Potsdam hat das Landgericht die Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Frau muss unter anderem wegen Totschlags für 12 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Das Gericht folge damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Bewohnerin der Unterkunft hatte im Mai vergangenen Jahres auf einen Wachmann eingestochen, nachdem sie mit ihm in einen Streit geraten war. Das Opfer starb im Krankenhaus. Die Frau selbst hatte die Tat immer bestritten. Bei der Charité-Tochtergesellschaft CFM wird heute und morgen wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Anlass ist der Tarifstreit um eine bessere Bezahlung der CFM-Beschäftigten. Rolf Grünewald, RBB 24.
Trotz einer Notdienstvereinbarung ist laut Verdi damit zu rechnen, dass es Probleme etwa bei der Essensversorgung, der Reinigung von Operationsinstrumenten und bei Krankentransporten geben wird. Für mehr als 3.200 Beschäftigte der Charité-Tochter fordert die Gewerkschaft eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, der an der Charité gültig ist. Der Streik soll am Freitagmorgen nach der Nachtschicht gegen 6 Uhr enden. Die Beschäftigten hatten schon Anfang April gestreikt.
Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge, die Mittel im eigenen Außenministerium um fast die Hälfte zu kürzen. Davon betroffen wäre auch Deutschland.
Unter anderem sollen die US-Konsulate in Leipzig und Düsseldorf geschlossen werden, berichten mehrere amerikanische Medien übereinstimmend. Außerdem würden durch die Kürzungen fast alle Gelder für internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und die NATO wegfallen. Beschlossen sind die Vorhaben aber noch nicht. US-Präsident Trump hat in vielen Behörden drastische Kürzungen eingeleitet, zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe. Hilfsorganisationen warnen vor schwerwiegenden Folgen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne. Es bleibt überall trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin Buch 13 Grad, in Marzahn 16, in Brandenburg-Havel 13 und in Fürstenwalde-Spree 20 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber es bleibt trocken. 19 bis 28 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10, dem südlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Heute vor 80 Jahren, am 16. April 1945, begann der Angriff der Roten Armee auf die Seeloer Höhen. Ziel war der Durchbruch nach Berlin, was auch gelang. Die Schlacht gilt als die verlustreichste des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. Seit Russland Krieg gegen die Ukraine führt, ist es nicht einfach mit den Gedenkveranstaltungen. Der Landkreis Märkisch-Oderland und die Stadt Seelow wollen im stillen Gedenken an die Opfer der Schlacht erinnern. Heute der russische Botschafter wurde weder explizit ein- noch ausgeladen. RBB24-Reporterin Elke Bader ist in Seelow. Ich habe kurz nach 9 mit ihr gesprochen und da hat sie erzählt, was heute in Seelow geplant ist.
Los geht es mit der Eröffnung einer Geschichtsstation hier im Seelower Bahnhof. Hier ist dargestellt, was Krieg anrichten kann. 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind ja viele Spuren des Kriegs immer noch sichtbar. Besonders an den zerstörten Kirchen ist das immer noch zu sehen. Hier wird auch der Erinnerungsvektor übergeben. Vector of Memory, auch Vektor des Gedächtnisses genannt. Diese Plakette kennzeichnet die Route der Befreiung. Diesen Vektor gibt es schon in Klessin, wo auch eine große Schlacht unweit hier der Seelower Höhen stattgefunden hat mit vielen tausend toten Soldaten in Küstrin und in Kienitz. Und im Anschluss findet dann gleich gegenüber hier unweit vom Bahnhof auf der Gedenkstätte den Seelower Höhen das stille Gedenken statt.
Wird denn der russische Botschafter dabei sein?
Der russische Botschafter wird hier erwartet. Ja, es ist so geplant, dass es keine Reden geben wird. Deshalb stilles Gedenken, weil niemand dieses Gedenken als politische Bühne nutzen soll. Und ja, es steht im Mittelpunkt, dass heute all jenen gedacht wird, die hier vor 80 Jahren ihr Leben verloren haben. Das hat CDU-Vizelandrat Friedemann Hanke auch in den vergangenen Tagen immer wieder betont.
Er hat sich auch, also der Vizelandrat, zu der Handreichung aus dem Auswärtigen Amt geäußert. Was sagt er da?
Dafür hat man hier im Landkreis überhaupt kein Verständnis. Friedemann Hanke hat auch nochmal ausdrücklich betont, dass hier jeder willkommen ist und hier jeder mit Respekt begrüßt wird. Es könne nicht Ziel sein, der Diplomatie einen Botschafter vor die Tür zu setzen. So Zitat Friedemann Hanke.
Aber das stille Gedenken, das ist schon damit begründet, dass also keine russische Propaganda verbreitet wird, oder?
So soll es sein. Im Prinzip, es waren ja schon in den vergangenen Jahren immer Vertreter der russischen Botschaft hier. Auch das russische Fernsehteam oder russische Fernsehteams von Russia Today werden hier erwartet. Die hätten diese Gedenkveranstaltung bereits schon in den vergangenen Jahren immer für ihre russische Propaganda in Russland genutzt, heißt es seitens des Landkreises. Und ja, so wird es wahrscheinlich auch heute ablaufen. Also man sieht das hier ehrlich gesagt ein bisschen gelassen entgegen und man erwartet hier heute, dass es genauso abläuft, so ein bisschen routiniert abläuft, wenn man so will, wie in den vergangenen Jahren auch.
Wer wird denn außerdem noch vom Land oder Bund an dem Gedenken teilnehmen, an der zentralen Veranstaltung?
Ja, neben dem russischen Botschafter natürlich sind, denn auch werden auch Vertreter der AfD erwartet. Es hat sich wohl von der Landtagsfraktion haben sich Vertreter angemeldet. Wer jetzt genau kommt, das müssen wir abwarten. Und ja, natürlich auch viele Seeloer und Seeloerinnen und Leute hier aus der Umgebung. So wird es kommen.
Du kennst ja das Gedenken auch schon noch aus DDR-Zeiten. Hast du auch gesagt, war nicht so einfach. Wie hat sich das denn so entwickelt?
Also die Seeloer Höhen gehören quasi hier zum Alltag der Menschen, auch die Gedenkstätte und die Veranstaltungen, die hier immer stattgefunden haben. Wir waren hier früher auch als Pioniere und FDJler bei den Veranstaltungen immer dabei. Das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg hat sich in den 80 Jahren ja immer wieder verändert. In der DDR wurden die Sowjetsoldaten ja als Helden gefeiert, als gäbe es überhaupt keine deutschen gefallenen Soldaten. Und erst nach der Wiedervereinigung hat man dann allen Kriegsopfern gedacht und gerade heute, wo der Krieg wieder präsent ist, sei es umso wichtiger daran zu erinnern, was Krieg eigentlich heißt, nämlich Tod, Zerstörung und Chaos. Und ja, 80 Jahre nach Kriegsende gibt es ja auch kaum noch eine Generation, die noch Kriegserfahrungen hat. Also Leute, Eltern, Großeltern, die uns noch davon erzählen können. Und damit sind Werte wie Frieden und Freiheit ja auch selbstverständlich geworden. Und man könne so auch Friedemann Hanke nicht oft genug daran erinnern.
Das war rbb24-Reporterin Elke Bader. 11 Uhr beginnt die zentrale Gedenkveranstaltung in Seelow und auf den Seelower Höhen. Zwischen US-Präsident Donald Trump und den Elite-Universitäten des Landes gibt es massive Meinungsverschiedenheiten. Trump hat gerade Harvard alle staatliche Unterstützung gestrichen. Schon Ende März haben drei prominente Wissenschaftler von der Yale-Universität angekündigt, dass sie nach Kanada wechseln werden. Unser Korrespondent Ralf Borchert hat mit der Historikerin Marcy Shaw gesprochen.
Sie sei ein wenig verblüfft über all die Aufmerksamkeit, die ihr angekündigter Wechsel nach Kanada erzeugt habe, sagt Marcy Shaw. Dass Akademiker ins Ausland gehen, komme schließlich ständig vor. Das Angebot der Monk School in Toronto sei auch nicht ganz neu. Sie denke schon länger über einen Wechsel nach, aus einer Reihe von Gründen, auch der Waffengewalt an US-Schulen. Sie wolle ihre Kinder nicht ständig dieser Gefahr aussetzen. Aber dann beschreibt die Historikerin doch in drastischen Worten, was die Politik Donald Trumps zu Beginn seiner zweiten Amtszeit in ihr auslöst.
I think the political situation is catastrophic. You're staring into this abyss of moral nihilism.
Die politische Situation ist katastrophal, sagt Shaw. Man starrt in diesen Abgrund des moralischen Nihilismus. Da ist keinerlei moralischer Kompass. Es gibt keine Grundprinzipien mehr. Man starrt ins Nichts. Der Druck auf die Wissenschaft in den USA, das Drohen der Trump-Regierung, Universitäten die Mittel zu streichen, ist nach Shaws Worten nur eines von vielen Zeichen für ein Abgleiten in totalitäre Vorgehensweisen.
I have a sense of how these things can happen gradually.
Sie habe als Osteuropa-Historikerin eine Sensibilität für graduelle Prozesse, sagt Shaw und erinnert an ein Zitat des österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen. Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Schritt für Schritt sei im Nationalsozialismus das eigentlich Unmögliche möglich geworden, sagt Shaw. Seit 10 Jahren beobachte sie nun, wie die Schutzmechanismen der Demokratie in den USA, die Checks and Balances, nach und nach angegriffen und zerstört würden. Als ein Beispiel nennt sie das oberste Gericht, das Trump weitgehend Immunität gewährt habe.
I'm completely terrified.
Sie habe große Angst, sagt Marcy Shaw. Vielleicht besonders große, weil sie als Jüdin unter Holocaust-Überlebenden aufgewachsen sei, aber auch als Historikerin, die etwa Wladimir Putins Entwicklung in Russland eingehend studiert habe. Meine größte Sorge ist, dass wir uns in einer Abwärtsspirale in eine Terrorherrschaft im Stil der 1930er Jahre bewegen, sagt Shaw. Dass ein Student der Columbia-Universität verhaftet und in ein Gefängnis in Louisiana gesteckt werde, weil er pro-palästinensische Proteste organisiert hat, dass eine Studentin von maskierten Beamten der Einwanderungsbehörde auf offener Straße abgeführt werden könne, das sei ein Alarmzeichen. Während der Philosoph Jason Stanley sagt, was die Trump-Regierung derzeit tue, sei Faschismus, nutzt Shaw einen anderen Begriff, Neototalitarismus. Der größte Unterschied zum Totalitarismus des 20. Jahrhunderts sei heute das Postfaktische, betont Shaw. Nach ihren Worten hatten Nationalsozialismus und Stalinismus, so sehr sie auf Lügen basierten, ihre gewisse innere Logik, Kohärenz, Stimmigkeit. Heute würden Trump wie Putin schlicht ihre eigenen Wahrheiten erfinden, von einem auf den anderen Moment völlig widersprüchliche Dinge behaupten. Timothy Snyder, mit dem Shaw verheiratet ist, hatte die Europäer im Umfeld der Münchner Sicherheitskonferenz aufgefordert, aktiver zu handeln, nicht immer auf die USA zu warten. Deutschland sei jetzt die wichtigste Demokratie weltweit, hatte Snyder gesagt. Shaw knüpft hier an und warnt davor, im Umgang mit der Trump-Regierung auf Vernunft und Annäherung zu setzen. Die traditionelle Verbundenheit müsse ein Ende haben. Shaws Forderung, die Europäer müssten gegen Trump mobil machen.
Soweit die US-Historikerin Marcy Shaw.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ja, und bevor wir zur Wirtschaft kommen, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A115 Richtung Berliner Ring zwischen Rastplatz Zollamt Dreilinden und Rastplatz am Stern sind Leute auf der Fahrbahn. Fahren Sie dort bitte besonders vorsichtig. So, jetzt kommen wir zur Wirtschaft. Frühzeitig fürs Alter sparen mit Aktien oder besser noch mit breit aufgestellten Fonds. Das ist zuletzt ein wenig in Verruf geraten, denn die Turbulenzen an den Börsen, ausgelöst durch Trumps Zolldekrete, haben natürlich auch in den Portfolios der Kleinanleger einiges hinterlassen. Und dennoch raten Finanzexperten zu dieser Sparform und empfehlen sogar, schon junge Menschen an sie heranzuführen. Je eher, desto besser. Reporter Andreas Braun aus der ARD-Finanzredaktion gibt einen Einblick in dieses Segment.
Immer mehr junge Menschen interessieren sich für Börse und Finanzen. Noch fehlt es vielen aber an Wissen rund um die Aktie. Umso wichtiger eigentlich, dass sich der Nachwuchs möglichst früh fit in Sachen Finanzen macht. Denn am Aktienmarkt ist besonders auf lange Sicht eine höhere Rendite möglich, gerade wenn man früh mit der Vermögensbildung beginnt. Das weiß auch Florian Beutenmüller, der mit seinem Unternehmen Finanzheroes das Thema Schülern näher bringen will und noch auf viele Wissenslücken stößt.
So bei zwei Dritteln ist tatsächlich noch eine relativ große Unwissenheit da. Die haben ja mit Aktien sich noch nicht beschäftigt, haben sicherlich mal den einen oder anderen Begriff aufgeschnappt, aber ein tiefergehendes Verständnis dafür ist da tatsächlich nicht da. Und ich würde sagen, das andere Drittel hat so ein gefährliches Halbwissen. Also da ist so ein bisschen was da, vielleicht auch mal irgendwie eine gute Erklärung, was ein Fonds ist oder ähnliches, aber auch ganz viel, was man dann so irgendwo in Social Media aufgeschnappt hat.
Die Schüler lernen bei Beutenmüller und seinem Team vor allem durch interaktive Apps, wie man seine Finanzen in den Griff bekommt. Und eben auch, wie man Aktien oder Fonds kauft. Und sich dann, wenn man auf die richtigen Zukunftsthemen gesetzt hat, auch über Kursgewinne freuen kann. Das geschieht allerdings mit Anwendungen, die die echte Börsenwelt nur simulieren. Denn ein echtes Depot dürfen Minderjährige in Deutschland noch nicht selbst eröffnen. Doch viele Banken bieten sogenannte Junior-Depots an. Dabei fungieren die Eltern als Vormund für den Nachwuchs. Experten wie Jannis Lorenzen vom Finanzportal JustETF sieht die Junior-Depots als Möglichkeit, dem Nachwuchs die wichtigsten Prinzipien am Finanzmarkt hautnah zu erklären. Dazu gehört zum Beispiel eine breite Streuung am Aktienmarkt.
Die breite Streuung ist einerseits ja letztendlich kein Selbstzweck, sondern für die Risikoreduktion. Da jetzt auch nicht zu aktiv reinzugehen, das ist eigentlich die andere Seite der Medaille. Die sollte in der Regel auch beim eigenen Depot gelten, aber jetzt nicht ständig zu versuchen, jetzt einzusteigen, auszusteigen, sich nicht verrückt machen zu lassen von Marktschwankungen, von irgendwelchen Marktprognosen, also da auch langfristig dabei zu bleiben. Dann hat man schon mal so die beiden wichtigsten Grundzutaten.
Was nicht heißen muss, dass man nur langweilige Indexfonds, sogenannte ETFs, kaufen muss, wenn man Einsteiger am Aktienmarkt ist.
Vielleicht möchte ich ja nicht nur ETFs kaufen, sondern mal ein paar Aktien, die aber von Unternehmen stammen, aus der realen Welt. Wenn es irgendwie diesen Effekt herbeiführt, dass man versteht, eine Aktie hat einen Zusammenhang oder gehört zu diesem real existierenden Unternehmen, von dem wir vielleicht die Produkte zu Hause haben.
Bevor man ein solches Depot mit den Eltern eröffnet, sollte man ein paar Fragen klären. Zum Beispiel, welche Kosten für den Kauf und Verkauf von Aktien oder Fonds entstehen. Oder ob es dort den Fonds oder den ETF überhaupt gibt, den man besparen will. Und nicht zu vergessen, ein eigenes Depot für die Tochter oder den Sohn hat auch steuerliche Vorteile. Der Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro jährlich steht jedem Kind zu, auch wenn es erst über die Fonds und Aktien verfügen kann, wenn es volljährig ist. Früh mit dem Nachwuchs ins Thema Finanzen einsteigen lohnt sich also.
Meint Andreas Braun aus der ARD-Finanzredaktion. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Der erste Sommertag mit Höchstwerten von 24 bis 27 Grad. Morgen haben wir dann nochmal 19 bis 28 Grad. Heute viel Sonne und demzufolge auch kein Regen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Wir haben eine neue Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A115 Richtung Berliner Ring. Zwischen Rastplatz Zollamt Dreilinden und Rastplatz am Stern sind Leute auf der Fahrbahn. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf Behinderungen nach einem Unfall. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. 20 Minuten. Plus. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenabrissarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Stau ab Schmargendorf. Altklinike am Seegraben. In Höhe A117 Dreieck Treptow ist stadtauswärts nur eine Spur frei wegen Bauarbeiten. Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt noch bis Mitte Mai gesperrt wegen Bauarbeiten. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
10.40 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Irina Grabowski. Guten Tag. Er hat den Patienten Medikamente gespritzt, die auf die Atemmuskulatur gingen. Sie hatten keine Chance. Warum hat er das getan? Erst spät wurde Verdacht geschöpft im Fall des Berliner Arztes, der sich bald vor Gericht verantworten muss. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB heute Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. 80 Jahre nach Beginn der Schlacht auf den Seeloer Höhen wird heute dort der Gefallenen gedacht. Bei den Kämpfen kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet. Geplant sind unter anderem Kranzniederlegungen und ein stilles Gedenken. Vorab hat eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes Diskussionen ausgelöst. Darin wird empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Weißrussland zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seelow, Schönbrunn, wies dies zurück. Man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seiner Landsleute zu gedenken, sagte sie im RBB 24 Inforadio. Schönbrunn betonte, es sei ein stilles Gedenken, das nicht instrumentalisiert werden dürfe. In Deutschland müssen nach Einschätzung von Experten deutlich mehr Brücken saniert oder ersetzt werden als angenommen. Das geht aus einer Erhebung der Organisation Transport and Environment hervor. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
Der Verband T&E bemängelt, dass das Verkehrsministerium in seinem Brückensanierungsprogramm innerhalb von 10 Jahren zunächst nur für 4.000 Brücken plant. Insgesamt müssten aber fast 6.000 Brücken ersetzt werden. Rund 10.000 weitere Brücken sind der Einschätzung zufolge so stark belastet, dass Neubauten oder Verstärkungen nötig sind. Der Verband T&E fordert von der künftigen Bundesregierung, zunächst die bestehenden Autobahnen und Bundesstraßen zu sanieren, bevor neue gebaut werden.
Berlins regierende Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde wollen am Nachmittag über den Stand der Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke informieren. Nach Angaben der Autobahngesellschaft ist der Rückbau des zentralen Brückenbereichs bereits abgeschlossen. Seit Samstag laufen die Abrissarbeiten. Am 25. April sollen sie beendet sein. Ab dem 28. April soll dann auch wieder die Ringbahn durchfahren können. Im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einer Asylbewerberunterkunft in Potsdam hat das Landgericht die Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt. Sie muss unter anderem wegen Totschlags für 12 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Das Gericht folge damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Bewohnerin der Unterkunft hatte im Mai vorigen Jahres auf einen Wachmann eingestochen, nachdem sie mit ihm in einen Streit geraten war. Das Opfer starb im Krankenhaus. Die Frau selbst hat die Tat immer bestritten. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann verteidigt, dass noch in diesem Monat afghanische Flüchtlinge nach Deutschland gebracht werden. Die geschäftsführende Bundesregierung müsse rechtlichen Zusagen erfüllen, sagte Hasselmann am Morgen im ZDF. Ein Charterflugzeug soll heute in Leipzig ankommen. Aus dem Hauptstadtstudio Martin Polanski.
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes haben etwa 2600 Afghanen eine verbindliche Aufnahmezusage über humanitäre Programme. Deshalb sind vor dem anstehenden Regierungswechsel noch mehrere Charterflüge von Pakistan nach Deutschland geplant. Unionspolitiker hatten das grün geführte Auswärtige Amt dafür kritisiert, an den Plänen festzuhalten. Mit Verweis darauf, dass die kommende Bundesregierung die entsprechenden Aufnahmeprogramme beenden will. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hasselmann, verteidigte das Vorgehen des Auswärtigen Amtes. Es sei ein Akt der humanitären Verantwortung, beispielsweise afghanische Menschenrechtlerinnen aufzunehmen, die an Leib und Leben gefährdet sind.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne. Es bleibt überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 13 Grad, in Marzahn 16, in Angermünde 16 und in Fürstenwalde-Spree 20 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber es bleibt trocken. Höchste Werte 19 bis 28 Grad. Die Zeit für 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel.
Am Anfang war eine Schnecke. Im Sommer des Jahres 1524 müssen die Bauern in der Grafschaft Stühlingen am Bodensee ihre Sensen niederlegen, ihre Dreschflegel, mitten in der Erntezeit. Denn die Gräfin Clementia von Lupfen hat ein Problem.
So beginnt ein vierteiliger Podcast aus dem ARD-Kompetenzzentrum Wissen, den ich Ihnen heute vorstellen möchte. Das war der Bauernkrieg.
Denn die Gräfin Clementia von Lupfen hat ein Problem. Ihre Zofen langweilen sich. Deshalb hat sie sich eine besonders ausgefallene Beschäftigungstherapie ausgedacht. Die Zofen sollen Spinngarn auf Schneckenhäuschen wickeln. Und diese
Schneckenhüsli
sollen die braven Bauern einsammeln und nebenbei Beeren dazu, schließlich ist bald Zeit für Eingemachtes.
Durch solcher Kleinfürger Ursachwillen ein unsägliches Würgen und Brennen durch ganz Germanien sich erhebt.
So klingt Frühneuhochdeutsch im Jahr 1524.
Anlass ist das aktuelle Jubiläum, 500 Jahre Bauernkrieg, 1524-25. Eine soziale Bewegung mit weitreichenden Folgen. Das wird ab der kommenden Woche in zwei großen Ausstellungen zu sehen sein, im baden-württembergischen Bad Schussenried und im thüringischen Nordhausen. Warum dort? Weil im deutschen Südwesten der erste regionale Hotspot der Aufstände war. Und weil die Niederschlagung der Bewegung um den radikalen Reformator Thomas Müntzer in der thüringischen Region schließlich zum blutigen Ende im Frühsommer 1525 führte.
Das sind dann natürlich die Eskalationsstufen, die im sogenannten Bauernkrieg um sich greifen. Man erobert fremdes Gut, fremde Immobilien, man ernährt sich aufgrund sozusagen der Nahrungsmittelvorkommnisse, die in Schlössern oder natürlich vor allem auch Klöstern vorhanden sind und auf diese Weise natürlich sozusagen das elementare Ernährungsbedürfnis, das diese Bauernhaufen natürlich auch haben.
Das ist Thomas Kaufmann, Theologe und Kirchenhistoriker, ein ausgewiesener Kenner der Reformationszeit, einer der Experten des ARD-Wissen-Podcasts. Die Folge 1, der große Aufruhr, beschreibt die Vorgeschichte und die Entwicklung zu sogenannten Haufen, wie die aufständischen Truppen genannt werden. Kein moderner Plauder-Podcast ist das, sondern ein mit vielen akustischen Stilmitteln durchsetztes Feature. Wir lernen den Bauernjörg kennen, jenen Heerführer Georg von Waldburg-Zeil, der im Herzogtum Württemberg zunächst mit den Bauern Verträge schloss, dann aber einen gnadenlosen Vernichtungsfeldzug führte.
Wer im 16. Jahrhundert Krieg führen will, der braucht Soldaten, Kämpfer. Klingt banal, aber damals gibt es noch keine stehenden Heere, die in den Kasernen Karten spielen und auf ihren Einsatz warten. Wer 1525 in die Schlacht ziehen will, muss Landsknechte als Söldner anwerben.
Was sind Landsknechte?
Das muss Christoph Wegele wissen. Schließlich arbeitet er im Museum der Burg Waldburg, wo der Bauernjörg ja herstammt.
Das sind Menschen, die sich dafür entscheiden, hier in den Krieg zu gehen, für sehr begrenzte Zeit. Und in dieser begrenzten Zeit wollen die natürlich möglichst viel Geld verdienen. Der Grundsold eines Landsknechts reicht gerade so zum Überleben, aber ich gehe nicht dieses Risiko auf mich, um gerade so zu überleben. Wirklich Geld verdient ein Landsknecht mit Schlachtensold oder mit Plünderung.
Wir erfahren auch, was in den Memminger Artikeln steht, jener Programmschrift aus dem März 1525, die bald in vielen Teilen des Reiches gedruckt vorlag, ein Vorläufer der Menschenrechtskonventionen.
Memmingen im Allgäu ist damals eine wichtige, einflussreiche Reichsstadt. Und genau dort treffen Anfang März 1525 die Anführer der drei großen schwäbischen Bauernhaufen vom Bodensee, aus Baltringen und aus dem Allgäu zusammen. In der Kramerzunftstube verhandeln sie drei Tage lang über ihre Forderungen. An deren Ende stehen 12 Artikel. Deren mutmaßliche Verfasser oder zumindest Redakteure sind der Laienprediger Sebastian Lotzer und der Theologe Christoph Schappeler. Sie wagen in den 12 Artikeln etwas bis dahin Unerhörtes. Sie wollen mit den Adressaten ihrer Forderungen, den Obrigkeiten, auf Augenhöhe verhandeln. Und zur Grundlage dafür machen sie das Evangelium. In den Artikeln fordern die Bauern zum Beispiel, ihre Pfarrer selbst wählen zu dürfen und nicht von einem Bischof eingesetzt zu bekommen.
Die reine Lehre ist die Offenbarung der Bibel.
Heide Rustzat Ewig aus Memmingen hat die 12 Artikel in modernes Deutsch übersetzt.
Denn nur indem der Bauer natürlich in die Kirche ging, konnte er erfahren, was da drin steht in der Bibel. Und dadurch konnte er auch praktisch das Heil erwerben, eine Sicherheit für das Leben danach.
Den kirchlichen Zehnt, die Abgabe an die Geistlichkeit, wollen die Bauern zwar weiter bezahlen, ihn aber nicht in den Schlund des Klosters werfen, sondern davon den Unterhalt für den örtlichen Pfarrer und die Kirchengemeinde bezahlen. Die Bauern fordern auch Selbstbestimmung. Heute würden wir sagen, kommunale Selbstverwaltung und, ja, die Abschaffung der Leibeigenschaft.
Ich stelle Ihnen heute den Podcast von ARD Wissen vor. Das war der Bauernkrieg. 4 Folgen über die Zeit 1524-25. Während wir uns eben mit den Ereignissen im deutschen Südwesten beschäftigt haben, blicken wir jetzt nach Thüringen. Der Reformator Thomas Münzer spielt dort eine wesentliche Rolle. Er vertritt eine radikal diesseitig gewendete Theologie, die ihn in scharfem Gegensatz zu Martin Luther bringt und auf den sich später die DDR-Geschichtswissenschaft als Vorläufer der eigenen sozialen Utopie berief. In diesem Frühsommer wird in Bad Frankenhausen die letzte große Schlacht der Bauern und der reichsstädtischen Bürger wohlgemerkt nachgestellt, die mit der blutigen Niederlage der Aufständischen endet.
Die Blutrinne, so lautet bis heute der Name für einen Hohlweg in Bad Frankenhausen, seit dem 16. Jahrhundert.
Die Bauern wurden ja in die Stadt vom Schlachtwerk heruntergetrieben von den Reitern und hinterrücks erschlagen.
Wann ist der Verlust, der Blutzoll, das Risiko so hoch, dass man nur noch die Waffen strecken kann?
Das Blut ist dann in den Schlachtberg hinuntergeflossen.
Das Ereignis wirkt in der Erinnerung der Frankenhäuser bis heute fort. Was ist passiert? Am 15. Mai 1525 erstrahlt über dem Schlachtfeld bei Frankenhausen in Thüringen ein Regenbogen. Oder eine Lichterscheinung, die an einen Regenbogen denken lässt. Wie auch immer. Auf jeden Fall wirkt die Erscheinung auf die etwa 8000 Männer, die verzweifelt in ihrer Wagenburg gegen das Fürstenheer ankämpfen. Der Regenbogen, ein Zeichen Gottes, das macht ihnen Mut. Schließlich prangt auch ein Regenbogen auf ihren Flaggen. In der Mitte der Bedrängten steht ein Mann im Priestergewand.
Darum seid getrost und tut Gott den Dienst und vertilget diese untüchtige Oberkeit.
Thomas Münzer, der mit erhobenem Schwert, die Regenbogenfahne gehisst, zu den Bauern predigt.
Darüber weiß ich gewisslich, dass Gott uns helfen wird und uns Sieg geben, denn er hat mir mündlich solches zugesagt und befohlen, dass ich alle Ständ soll reformieren.
Wer war dieser Thomas Münzer? Ein Prediger, ein Aufrührer, ein Anführer und ein Scheinriese.
Und für mich ist Thomas Münzer in der Tat eine Art Scheinriese.
Der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann.
Der dadurch, dass Luther ihn zum Dämon gemacht hat und zum Verursacher des gesamten Bauernkrieges, zu einer übermächtigen Gestalt geworden ist.
Ausschnitte waren das aus Das war der Bauernkrieg, ein vierteiliger Podcast des ARD-Kompetenzzentrums Wissen, zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Nächste Woche werden sowohl im württembergischen Bad Schussenried als auch im thüringischen Nordhausen große Ausstellungen zum Bauernkrieg und seiner Zeit eröffnet. Das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Jetzt wieder mit Irina Grabowski im Studio. Gina Alice Redlinger ist Pianistin, Songwriterin, Influencerin. Die Künstlerin mit deutsch-koreanischen Wurzeln wurde als Wunderkind gefeiert und ist jetzt doch schon, kann man sagen, eine Berühmtheit und mit einem berühmten Pianisten verheiratet. Und sie ist viel in Frankreich und Paris auf den Bühnen. Unsere Korrespondentin dort, Caroline Diller, hat sie getroffen und mit ihr gesprochen.
Mit 4 Jahren habe ich angefangen, Musik zu machen und mit Klavier habe ich angefangen. Und von Anfang an hat es mir einfach Spaß gemacht.
Spaß an der Musik hat Gina Alice Redlinger immer noch. Heute mixt die 30-jährige Tradition und Moderne, Klassik und Pop.
Ich denke, dass Musik einfach keine Grenzen hat, besonders im heutigen Zeitalter. Und Musik, gute Musik ist einfach gute Musik. Und Mozart und Chopin und Debussy spiele ich genauso gerne, wie ich Songs schreibe. Für mich ist Musik einfach grenzenlos und ich liebe es, verschiedene Welten miteinander verbinden zu können.
Mit 8 gewann die gebürtige Wiesbadenerin den Wettbewerb Jugend musiziert und tritt inzwischen auf den großen Bühnen rund um den Globus auf, etwa in der New Yorker Carnegie Hall. Und das nicht nur solo, sondern manchmal auch zusammen mit ihrem Ehemann, dem chinesischen Star-Pianisten Lang Lang. Die Auftritte seien eine Möglichkeit, in einer anderen Dimension zu kommunizieren, sagt Redlinger. Aber auch harte Arbeit.
Natürlich ist es auch nicht einfach nur geschenkt, weil ich muss natürlich die Leistung auf der Bühne bringen und mit Lang Lang auf einer Bühne stehen zu können. Also dem muss man auch standhalten und da gibt's dann noch kein Pardon, nur als Frau von Lang Lang auf der Bühne stehen zu dürfen. Also da spricht auch wirklich die Leistung für sich und deswegen ist es wirklich aufregend und auch herausfordernd auf verschiedene Ebenen, ja.
Nach der Hochzeit wurde sie auch in China zum Star. Doch Redlinger ist weit mehr als die Frau von. Sie spricht 5 Sprachen, arbeitet als Model und schreibt ihre eigenen Songs. Darin mischen sich Stile, Sprachen, Kulturen.
Meine Musik ist, denke ich, einfach ein Mix von verschiedenen Genres und Kulturen. Die Grundlanguage, die Grundsprache ist immer Englisch, in der ich schreibe. Aber ich versuche teilweise auch Mandarin einzuarbeiten und teilweise auch ein bisschen Koreanisch. Also einfach, um die Kulturen miteinander zu verbinden, die mich als Person ausmachen, um einfach alles authentisch wie möglich zu machen.
Mit ihrer Familie lebt Gina Alice Redlinger heute zwischen New York, Shanghai und Paris. Und die französische Hauptstadt ist für sie ein ganz besonderer Ort. Die Architektur, die Kunst, das Design, all das lade zum Tagträumen ein, sagt Redlinger, oder zum Komponieren.
Der Song heißt Lonely in Paris.
Ihre Solo-EP Dreamcatcher ist letztes Jahr im Herbst erschienen.
Zum Beispiel gibt es ein Chanson, das ich liebe, das heißt La Foule von Edith Piaf. Und ja, diese Energie dieses Chansons war auch bei einem der Songs, den ich vor kurzem geschrieben habe, eine große Inspiration. Und ich freue mich wahnsinnig, das bald mit allen teilen zu können, ja.
Die Pianistin Gina Alice Rittlinger, unsere Korrespondentin in Paris, Caroline Diller, hatte die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen.
Was in Berlin und Brandenburg passiert, bleibt nicht nur dort. Die Entscheidungen und Entwicklungen in der Region prägen oft das ganze Land. Im Podcast Spreepolitik erfahren Sie, was hinter den Schlagzeilen steckt.
Jeden Freitag werfen die rbb-Landespolitik-Redaktionen einen intensiven Blick auf die wichtigsten Themen aus der Hauptstadt und Brandenburg.
Wir erklären, analysieren und liefern spannende Einblicke in die Berliner und die Brandenburger Politik und müssen manchmal selbst tief durchatmen.
Spreepolitik. Einer von vielen spannenden Podcasts in der ARD-Audiothek. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden, dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf ist nach einem Unfall nur noch die linke Spur frei. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. Stadtverkehr Berlin A100. Am Dreieck Funkturm wegen der Brückenabrissarbeiten läuft der Verkehr zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn.
11 Uhr haben wir es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Es stehen uns 80 Jahre nach Kriegsende schwierige Gedenktage bevor. Mit dem 8. und dem 9. Mai, Tag der Befreiung, Tag des Sieges. Schwierig heute auch das Gedenken auf den Seeloer Höhen. In der Roten Armee kämpften Russen und Ukrainer noch Seite an Seite. Die Nachricht mit Anke Arndt.
In Seelow wird heute an die Schlacht auf den Seelower Höhen vor 80 Jahren erinnert. Geplant ist zur Stunde Kranzniederlegung sowie ein stilles Gedenken. Der Landkreis Märkisch-Oderland geht davon aus, dass auch der russische Botschafter daran teilnimmt. Im Vorfeld hatte das Auswärtige Amt davor gewarnt, dass Russland die Veranstaltung instrumentalisieren könnte. Timmann Büttenbender, RBB 24.
In der sogenannten Handlungsempfehlung wird vorgeschlagen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seelow, Schönbrunn, wies das zurück. Man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seiner Landsleute zu gedenken, sagte sie im RBB 24 Inforadio. Ähnlich hatte sich zuvor CDU-Vizelandrat Hanke geäußert, es handle sich um ein stilles Gedenken, auch um eine politische Vereinnahmung zu vermeiden, sagte er dem RBB.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB bestätigt. Der Arzt soll 15 Menschen ermordet haben. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner vor, aus Heimtücke und niederen Beweggründen gehandelt zu haben. Alle Mordfälle hätten sich in Berlin zugetragen. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme wurde ihm zunächst vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu habe er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht, so der Vorwurf. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner hat für einen Pflegedienst gearbeitet. Ausgelöst wurden die Ermittlungen gegen ihn durch Brände, die der 40-Jährige gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu vertuschen.
Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet sind. Ein Beispiel ist die A100-Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss.